Kurz und würzig, der Podcast zur Digitalisierung von Stadt und Land. Gemeinsam gestalten wir Regionen von morgen.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kurz und würzig. Wieder mit einem Novum heute, denn wir haben zum ersten Mal zwei Gäste im Podcast. Das heißt, mit mir hier ist nicht nur die wunderbare Anni Kilpert.
Hi!
Sondern auch Nikolai Papert und Michael Gollan von Hypertechrity.
Hallo zusammen.
Hallo zusammen.
Ja, mein Name ist wie immer Steffen Hess und ja, wir haben schon im Vorgespräch gehört, ihr seid auf einem Offsite und habt ein ganz spezielles Setup für den Podcast gewählt. Erzählt doch mal kurz, wo ihr seid und was ihr da gerade eigentlich macht.
Genau, dann übernehme ich. Ja, wir sind hier mit dem ganzen Team in der Nähe von Kassel im Wald. Und Wald, also wirklich im Wald. Wir waren überrascht, es gibt keinen Empfang. Und zum Glück haben die hier in der Unterkunft, das ist auch so eine Unterkunft für Yoga-Retreats oder so, haben die ein Starlink. Und das hält uns im Endeffekt mit der Außenwelt in der Kommunikation am Leben.
Verrückt. Ich stelle mir vor, wie ihr so da sitzt in so einem Camp und so eine riesig große Satellitenschüssel habt und
wirklich wunderschön hier. Ist total cool, weil wir uns ein ganzes Haus zusammen teilen. Tolle Organisation auch von unserer Sandra. Und ja, ist echt schön hier. Die Tage sind bisher sehr produktiv gewesen und schön.
Ja, absolut. Ja, cool. Ihr könnt euch das so ein bisschen vorstellen, wie ein altes Forsthaus, was unter Denkmalschutz steht. Und sehr schön restauriert ist. Und wir sind hier mit 18 Mann und Frauen in dieser Offsite-Session und ja, haben hier wirklich tolle Workshops schon gemacht. Und
jetzt interessiert mich natürlich, was ihr da inhaltlich macht und auch, wer spülen muss.
Also erstmal inhaltlich, während wir hier aufnehmen, haben wir einen internen Hackathon gestartet. Also wir sind ja ein Team, was hauptsächlich ausschließlich aus Entwicklern und Entwicklerinnen besteht. Und die haben jetzt gerade parallel einen Challenge am Laufen, während wir mit euch quatschen. Und ja, zum Thema Spülen, da haben wir Gott sei Dank, sage ich mal, hier vom Haus auch noch ein, zwei Personen, unsere Gastgeber, die sich darum kümmern.
Okay.
Aber wir packen tatkräftig mit an und räumen die Tische ab und sorgen für Ordnung abends am Lagerfeuer.
Ja, schön. Wenn ihr nicht gerade im Offsite seid und neue Funktionalitäten da bald rauskommen, erzähl doch mal kurz, was ihr so überhaupt macht. Hypertechrity hört sich ja irgendwie an, als würdet ihr was mit Technologie machen. Gib uns mal einen kurzen Überblick.
Ja, wir sind im Thema urbane Datenplattform unterwegs. Wir sind auch Pioniere in dem Bereich, haben also vor 5 Jahren mit der Gründung, unser erstes Projekt war es, eine urbane Datenplattform aufzubauen. Das machen wir immer noch. Dabei stehen wir insbesondere für die Themen Public Money, Public Code, also alles, was wir tun, folgt stark diesem Prinzip. Wir stellen alles als Open Source bereit. Und ja, man kann es zusammenfassen, wir entwickeln und betreiben und integrieren urbane Datenplattformen.
Pioniere, also muss ich direkt reinkrätschen. Erzähl doch mal so aus dem Nähkästchen, wie war das so vor 5 Jahren? Klingt, als wäre das ja eine Ewigkeit in der Welt der Datenplattform. Wie ist das so entstanden? Also wer hatte die Idee? Wie kam es dazu überhaupt, das als Thema schon aufzugreifen?
Ja, also das Thema urbane Datenplattform war zur Gründung recht parallel zu den Modellprojekten Smart Cities, die das in ihren Strategiephasen ausgearbeitet haben, dass Daten eben erschlossen werden müssen, dass Silos aufgebrochen werden müssen, dass Daten standardisiert werden müssen, um sie dann weiter zu verwenden. Und so haben wir im ersten Projekt eine Datenplattform aufgebaut. Und das, was ich immer wieder so anekdotisch erzähle, im zweiten Projekt haben wir sie wieder abgebaut und nochmal neu aufgebaut. Weil wir schon recht früh erkannt haben, dass diese Phase der prototypischen Implementierung basierend auf Komponenten, die den notwendigen Reifegrad nicht haben, dass das nicht funktionieren wird. Wir haben schon vor 5 Jahren erkannt, dass es demnächst immer mehr Use Cases geben wird, die eine Verbindlichkeit erfordern, die eine Stabilität, die eine IT-Sicherheit erfordern. Und so haben wir dann beim zweiten Aufbau der Plattform mit ganz viel Open Source State-of-the-Art-Komponenten gearbeitet, wie Red Hat's Keycloak beispielsweise, um dort ein solides Fundament für einen hochverfügbaren, sicheren Betrieb dieser Technologie hinzubekommen.
Bist du von Anfang an dabei, Michael? Also ist es dein Baby? Bist du der Gründer oder was ist so dein Weg? Wo kommst du her in dieses Thema?
Ich bin nicht der Gründer, ich bin aber seit Anfang an dabei. Ich war auch bei der Gründung dabei, bin Mitarbeiter Nummer 1 und auch meine Historie ist, ich bin Diplom-Ingenieur für Informations- und Kommunikationstechnik, habe über 10 Jahre in der Softwareentwicklung gearbeitet, habe Abrechnungssysteme entwickelt als Entwickler, aber eben auch dann als Solution-Architekt und auch Produktmanager. Habe dann irgendwann mal mein Herzensthema Open Source hergenommen und professionalisiert, habe da einen nebenberuflichen MBA gemacht und mich dabei eben auf Open Source Geschäftsmodelle und Lizenzen spezialisiert. Und dann gab es eben die Zeit mit den Smart City Themen, wo diese Themen Open Source für digitale Souveränität wichtig waren. Und mir war wichtig zu zeigen, dass Geschäftsmodelle auf dieser Basis, was damals noch häufig hinterfragt worden ist, wo es dann hieß, naja, wenn ihr mit dem Projekt fertig seid, wie wollt ihr euch dann noch mit finanzieren? Das geht doch gar nicht. Dass wir dann zeigen konnten, und das können wir eben seit 5 Jahren sehr schön zeigen, dass wir ein erfolgreiches Geschäftsmodell auch Open Source auf die Beine gestellt haben. Und ja, mittlerweile hier mit 18 Mitarbeitern unterwegs sind. Und das sind wir natürlich auch stolz drauf.
Wie sollte eine Kommune da jetzt rangehen an das Thema? Du hast es schon mal kurz angesprochen. Wir erleben oft in unseren Projekten und Diskussionen so ein Spannungsfeld. Machen wir jetzt zuerst die Plattform als Infrastruktur oder reden wir zuerst über Use Cases? Eine gewisse Resistenz inzwischen, über Use Cases für die Plattform sprechen zu wollen. Was ist so eure Erfahrung oder was sollte man zuerst tun? Plattform hinstellen oder Use Cases?
Also aus unserer Sicht ist es so, dass man das gar nicht unbedingt unterscheiden muss. Wir haben einen Prozess entwickelt, unsere Kunden auch im Rahmen ihrer Entscheidungen zu begleiten. Das heißt, wir haben Schulungskonzepte entwickelt. Wir haben leichtgewichtige Plattformbetriebs-Sandbox-Angebote entwickelt, so dass ein Kunde sich auf diesen Weg gemeinsam mit uns begeben kann und dabei Know-how aufbauen kann, nicht die Katze im Sack kaufen muss und im Ende sich diese Frage, die sich ja im Grunde ist das eine wer war zuerst da, das Huhn oder das Ei-Frage, kann durch diesen Prozess, den wir dort designt haben und schon mit sehr vielen Kunden erfolgreich umgesetzt haben, muss man da keine Antwort drauf liefern, sondern man kann sich auf den Prozess begeben, man bekommt das Know-how, man kann erste Beispiel-Use-Cases umsetzen und kommt damit auf den Geschmack und dann immer weiter rein in die Integration.
Vielleicht da noch ergänzend auch von meiner Seite. Ich glaube auch, es gibt verschiedene Strömungen, wie so ein Projekt halt auch zustande kommt, ne? Steffen, gerade du mit dem Kontext aus der KDS heraus, siehst ja diesen Fördermitteltrieb ja auch, der diese ganze Innovation und die ganze Technologie vorantreibt. Und wir sehen halt beispielsweise Projekte, die mehr aus dem Use Case auch gefördert werden, wie DKV-Förderung für digitalisierte kommunale Verkehrsinfrastruktur, glaube ich, ist der Förderrahmen. Oder dann halt welche, die klassisch aus den MPSC-Projekten herauskommen. Und da sieht man dann auch, die Plattform ist quasi Mittel zum Zweck für den Use Case, wenn es aus den Verkehrssystemen kommt oder andernfalls halt ja wirklich, ich nenne es jetzt mal Plattform first und dann bauen wir peu à peu Anwendungsfälle drauf.
Schön. Beruhigend, dass es so und so geht.
Ja.
Absolut. Genau. Und was wir eben auch sehen ist, sobald die Technologie da ist, dieser Integrationslayer für die Stadt, dann wird Blut geleckt. Dann gehen die Datenmanager in den Kommunen, gehen in die Fachabteilung rein, zeigen mal, was diese Technologie kann, zeigen vielleicht eine Beispielintegration, besorgen irgendwelche Daten, zeigen ein erstes initiales Dashboard und dann fangen auch die Ideen an zu sprudeln.
Mhm.
Guter Folgentitel. Sobald die Technologie da ist, wird Blut geleckt. Muss ich mir direkt aufschreiben.
Das ist aber auch so als Zitat von Michael dann verpacken.
Klar.
ihr seid jetzt seit 5 Jahren im Geschäft und seid sehr umtriebig, seid auch nicht nur im MPSC-Förderprogramm, sondern auch auf anderen Dampfern unterwegs. Was würdet ihr sagen, wem nützt eine UDP? Also wer ist die primäre Zielgruppe? Wer sind die Stakeholder? Jetzt mal ohne euch Auswahloptionen zu geben. Wem nützt eine UDP?
Also,
was würdet ihr sagen?
Also meiner Meinung nach ist eine UDP zentral für, ich nenne es jetzt mal, evidenzbasierte Stadtplanung, ne, oder für eine datenbasierte Entscheidungsgrundlage. Und aus meiner Sicht ist es ja primär, würde ich sagen, aktuell, so wie sie, sage ich mal, vorhanden ist, der Verwaltung, ne, hilft an der Stelle. Also verschiedene Fachämter, Fachabteilungen können die einsetzen. Und ich glaube auch, was das Thema Verstetigung angeht, ist das der richtige Ansatz, dass die Plattform quasi in die Verwaltungsprozesse integriert wird und da eine Datengrundlage bieten kann.
Verschiedene Nutzenklassen identifiziert. Es geht zum einen darum, durch Optimierung auch Geld zu sparen. Also da freut sich der Kämmerer im Ende. Das sind dann Anwendungsfälle wie zur Optimierung des Winterdienstes. Das sind Anwendungsfälle zur Optimierung des Raumklimas, zum Heizen beispielsweise.
Hat man da schon Evidenz? Also wir haben auch ganz oft die Diskussion, dass man ja erst investiert und dann vielleicht merkt, ob man einen Effizienzgewinn hatte. Also habt ihr da Beispiele oder kann man die Kommune überzeugen?
Wir haben mit einer Kommune zusammengearbeitet. Die haben ein Energiemanagementsystem auf LoRaWAN-Basis eingeführt, nicht auf Basis unserer Plattform, aber die haben eben Messwerte gesammelt über 3 Jahre in ein paar öffentlichen Gebäuden und haben da festgestellt, dass sie 30% Energie einsparen können. Und das ist ja schon auch beträchtlich.
Mhm. Inwieweit kommt ihr denn, weil es auch so ein bisschen dein Hintergrund ist, Michael, wenn ich es richtig verstanden habe, über dein MBA, wie kommt ihr denn mit dieser Nachhaltigkeitsthematik in Berührung? Also ich meine jetzt nicht die Dimension von Nachhaltigkeit, seien es jetzt irgendwie 3 oder 5, sondern eher, wie läuft das Ding nach Auslaufen der Förderung weiter? Was gibt es da für Betreibermodelle oder auch für Geschäftsmodelle, für Städte, für Kommunen? Bin mir sicher, die Frage habt ihr euch selber schon, vielleicht auch schon vor 1 oder 2 Jahren gestellt. Was ist da so euer Stand, eure Erfahrung, eure Beobachtung zu?
Also unsere Beobachtung dazu ist, dass sobald so eine Plattformtechnologie da ist, sie auch dazu tendiert, sehr stark eingewoben und eingebunden zu werden. Die ist dann Datenzulieferer für die Smart City App. Die wird dann in Fachverfahren zur Vernetzung eingebunden. Die generiert Dashboards für Bürger, sodass wir davon ausgehen, dass da keine Intentionen sind, diese Technologie wieder abzuschalten. Die wichtige Rolle wird sich da allerdings, wenn du nach Geschäftsmodell fragst, wird sich die aus unserer Sicht ein bisschen verlegen. Wir gehen davon aus, dass zukünftig unsere Kunden eher kommunale Rechenzentren und Multiplikatoren sein werden, weil, ihr kennt das Thema ja auch in der kommunalen Welt, ist ja das Thema Beschaffung auch ein Thema. Und ich würde mal so in den Raum stellen, dass die allermeisten Städte sehr große Schwierigkeiten hätten, ein so komplexes Thema wie eine urbane Datenplattform auszuschreiben, zu beschaffen, den Betrieb davon. Und das ist ja auch tatsächlich die Rolle der kommunalen IT-Dienstleister, für die wir dann, und das ist eins unserer großen Leistungspakete, Plattformtechnologie entwickeln, betreiben, aber auch die mit einbinden in den Wertschöpfungsstrom. Da machen wir also Workshops, um zu identifizieren, an welcher Stelle die in diesem Geschäftsmodell ihre Position sehen, wo wir dann mit unterstützen können, um so einen kostengünstigen Betrieb für Städte zu ermöglichen, unabhängig von Förderung.
Mhm, finde ich spannend. Wir werden auch immer wieder gefragt, es heißt ja urbane Datenplattform, ist es deswegen nur für Städte? Und ich kriege auch immer wieder in Calls mit, dass dann Landkreise so ein bisschen damit fremdeln, weil sie sagen, solche Strukturen, Städte können das dann machen, aber wir als Landkreis können das nicht machen, weil wir haben andere Strukturen. Habt ihr in eurem, ich sage jetzt einmal Kundenkreis, in eurem Projektkreis auch Landkreise oder wie denkt ihr, können das, also macht es einen Unterschied, ob so eine Datenplattform in einer Stadt liegt und damit urban ist oder in einem Landkreis und damit eigentlich suburban oder rural ist? Die RDP.
Wir haben in unserer Vision auch beschrieben, kommunale Datenplattform. Mhm. Also es bezieht sich nicht nur auf den urbanen Raum. So eine Datenplattform kann auch ganz viel Sinn für Landkreise ergeben. Und wir haben auch einige Landkreise, gerade aus dem MPSC Südwestcluster, wo einige Landkreise unterwegs sind. Es unterscheidet sich dann ein Stück weit halt in den Anwendungsfällen und auch in den, ich nenne es jetzt mal, Aufgabengebieten zwischen Landkreis und einer Stadt oder einer kreisfreien Stadt. Aber beispielsweise der Katastrophenschutz ist ein Thema für Landkreise, wo man sehr spannende Anwendungsfälle mit der Plattform realisieren kann. Und deswegen spielt auch besonders die Rolle, auch jetzt nochmal in die Technologie abzusteigen, dass wir dort ein Mandantenkonzept entwickelt haben, wo man auch sagen kann, man bildet ein Grundsystem, wo man Daten aggregieren kann auf Landkreisebene, aber auch die einzelne Gemeinde keine Angst haben muss, dass jetzt jemand bei mir in die Daten reinguckt, weil wir nehmen das ja auch häufig wahr, so Bürgermeister und Bürgermeister im Landkreis ist ja auch manchmal so ein kleiner Wettkampf, ne? So wer macht was, wie stehen wir da? Und dass wir da auch garantieren können, dass die Daten aus dem Verein in deren, sage ich mal, Hoheit liegen. Und deswegen auch wichtig für den effizienten Betrieb und dann auch die ganzen Security- und Datenschutzthemen, dass wir da ein Mandantenkonzept realisiert haben. Und das haben wir auch wieder in einem MPSC-Projekt gemacht. Das ist ja die Philosophie, die wir haben. In einem MPSC-Projekt Piloten schaffen, die nachnutzbar sind. Das haben wir mit den 5 für Südwestfalen gemacht. Und ja, jetzt kann man das ganz toll auch in weiteren Projekten einsetzen.
Ja, wir sagen da immer so ganz griffig, der Fluss hört an der städtischen Grenze auch nicht auf zu fließen, dann darf der Datenfluss auch nicht aufhören.
Ja. Du hast schon so die Mandantenfähigkeit als Merkmal angesprochen. Was würdet ihr sonst so sagen, sind irgendwie besondere Merkmale, wo eure Lösung jetzt besonders stark ist in eurer eigenen Wahrnehmung jetzt? Ohne alle Features aufzuzählen, was sind so die 2, 3 Dinge, wo ihr jetzt besonderen Wert in der Vergangenheit auch drauf gelegt habt?
Ja, also uns ist das Thema stabiler Betrieb, stabiler, sicherer, skalierbarer Betrieb ein unsagbar wichtiger Effekt, weil wir, oder eine wichtige Sache, wo wir sehr viel Wert drauf gelegt haben, weil wir dieses Thema der Verstetigung sehen, es funktioniert nur dann, wenn diese Technologien einen guten Reifegrad haben. Und da haben wir sehr viel Arbeit, Entwicklungsarbeit reingesteckt in das Monitoring, in das automatisierte Ausrollen der Technologie, in das Alarming. Wir haben unabhängig von der Technologie einen guten Helpdesk mit einer Knowledge-Datenbank aufgebaut, haben ein Service-Team im Hintergrund. Das heißt, das ist etwas, was es für urbane Datenplattformen, glaube ich, in der Form in Deutschland nicht allzu oft gibt. Dann das Thema IT-Sicherheit. was wir von Anfang an mitverfolgt haben, wo wir jetzt dabei sind, für einen unserer Kunden, aber auch für uns selber, ein Informationssicherheitsmanagement-Tool, ein ISMS, aufzubauen.
Würdest du heute sagen, eure Lösung erfüllt die BSITR 03187 Sicherheitsanforderungen an urbane Datenplattformen? In wie viel Prozent Umfang seid ihr schon am Start?
Also wir würden sagen, aktuell sind wir im Schutzlevel 2, es sind ja verschiedene Level-Klassifizierungen, sind wir schon weitestgehend auf dem Stand des Schutzlevel 2. Es gibt den einen oder anderen Punkt, wo wir jetzt gerade aktiv dran arbeiten, weil das ist unser Mindeststandard, den wir einhalten möchten. Und dann schauen wir natürlich perspektivisch an verschiedenen Punkten, wo wir im Schutzlevel 3 weitermachen. Ne? Das ist eine Richtlinie.
Ja, aber es ist ja, ne, also es, wenigstens hat man mal eine Orientierung.
Ja, auf jeden Fall. Also vielleicht da auch zur Info, unser Vorstand, der Dr. Jan Stehr, der ist Professor für Cybersecurity. Das war für den natürlich jetzt die letzten Wochen erst mal das Ding, wo wir nochmal einen Fokus drauf gelegt haben. Und ja, aber ich finde es auch richtig, dass solche Themen, sage ich mal, definiert werden, dass man sich damit auseinandersetzt. Weil ich glaube, in der jetzigen Zeit, je mehr Themen auf solche Plattformen kommen, desto wichtiger ist auch das Thema Cybersecurity in dem Kontext und da Sicherheitslevel und Sicherheitsmaßnahmen sauber einzuhalten.
Ganz lustige Side-Story, das kam jetzt auch vor unserem Offside raus. Wir hatten über diese Richtlinie gesprochen und da kam dann eben diese Bemerkung, dass in dieser Richtlinie von der UDP gesprochen wird, in der Abkürzung UDP, wo es auch um Netzwerkstandards geht und wo es ja neben TCP, UDP einer der wichtigen Internetnetzwerkstandards ist, kann das tatsächlich auch zu Verwirrungen führen. Und
redaktionelle Anmerkungen aus dem Wald.
Wir werden es direkt weiterleiten.
Also wenn wir da nochmal die Gelegenheit bekommen, ein bisschen Input zu geben für eine Version 1.2 dieser technischen Richtlinien, stehen wir da auch sehr gerne zur Verfügung. Also nur sollte das hier jemand vom BSI hören, wir würden uns da gerne auch weiter mit einbringen.
Wir geben das weiter. Also im Ernst, es wurde uns gegenüber schon mehrfach aktiv auch nach Feedback gefragt. Also es ist sehr erwünscht, auch von den Kommunen natürlich, aber auch von den Anbietenden.
Okay, dann haben wir neben dem redaktionellen Beitrag auch noch inhaltliche
Punkte. Und jetzt rollst du so eine Liste aus.
Habt ihr auch schon gemerkt, dass es für die Kommunen irgendwie eine Rolle spielt? Also kam das schon mal als Anforderung? Hier bitte Level 2 und noch ein bisschen mehr?
Da ich so ein bisschen vertrieblich unterwegs bin und die Ausschreibungen sehr gut im Blick habe, ist das jetzt schon in Ausschreibungen begegnet, dass darauf referenziert wird. Und auch bei, also wir haben hier mittlerweile über 40 Kunden auf der Plattformtechnologie laufen. Da wurde auch schon aus der einen oder anderen Kommune gefragt, hier, ich habe da was gelesen, könnt ihr mal bitte Stellung beziehen? Und deswegen haben wir das natürlich die letzten Wochen auch forciert, dass wir da aussagenfähig sind.
Das war sehr witzig, diese technische Richtlinie kam raus und tatsächlich kam relativ ad hoc aus dem Kundenkreis dann, hier, die ist ja da, wie sieht denn das aus, könnt ihr da sofort Stellung zu beziehen? Nein. Können wir nicht. Wir müssen da auch erst einmal reinschauen und das analysieren.
Wie haben sie nicht geschrieben?
Ja, schön. Danke.
Ja, aber es ist wichtig, dass es solche Richtlinien jetzt gibt, weil das natürlich Ausschreibungsprozesse demnächst einfacher macht, weil man sich dann auf diese Richtlinie wird beziehen können und damit auch eine gewisse Sicherheit in der Vergabe hat, zu sagen, man möchte zumindest perspektivisch ein Mindestsicherheitslevel umgesetzt haben und kann da diesen Punkt der IT-Sicherheit, kann man es sich in der Vergabe etwas leichter machen.
So, jetzt haben wir sehr lange über die trockenen IT-Sicherheitsthemen gesprochen. Wir waren ja auch bei den
war
USPs
nicht
gewesen. Wir waren bei den USPs gewesen, jetzt kommen wir raus.
Ja, hast du deinen Nikolai Job nicht probiert, gut gemacht?
Nikolai probiert sich nochmal zu positionieren.
Ich will die Message.
Ja, hau mal raus.
Nein, aber vielleicht noch einen wichtigen Punkt, den ich immer noch gerne platzieren will, ist so das Thema, dass wir halt auch aus der Community heraus agieren. Und was meine ich damit? Wir haben mittlerweile eine Community aufgebaut von Usern, aber auch von Interessenten. Und dort machen wir aktuell quartalsweise Community-Treffen, moderiert durch uns, wo wirklich nur Kommunen und Städte drin sind. Und man merkt halt total, dass es, ich nenne es jetzt mal so, die First Mover gibt, jetzt wie der Robin Eisbach aus Menden oder so ein Dr. Stefan Höfgen, ne, die so die Evangelisten.
Grüße gehen raus.
Grüße gehen raus an euch, ne? Die dieses ganze Thema UDP mitgestaltet haben. Und dann hat man dann immer so, sage ich mal, welche, die so Interesse dran haben, ja, können wir das machen, lohnt sich das? Und da sieht man auch wirklich, dass so eine Offenheit da, wenn Fragen sind, dass wir das vernetzen können, dass die sich untereinander austauschen können. Und das ist so ein Punkt, dass wir diese, ich nenne es einfach mal Community an Interessenten an der Technologie zusammenführen, ohne irgendwelche Bedingungen oder Kosten. Und dieses Thema Kosten ist auch ein anderer Punkt, den ich noch platzieren will. Wir sind 100% Open Source und fördermittelkonform nach EU-PL 1.2. Und auch solche Themen, wie wenn Connector entwickelt ist, so ein Verkehrsleitrechner oder solche Themen, oder Anzahl Sensoren. Wir erheben da keine weiteren Fees. Bei uns ist immer im Fokus die Rechenkapazität natürlich der Hardware. Wenn da natürlich die Hardware an die Grenzen kommt, müssen wir nachbuchen. Das können wir jetzt nicht puffern. Aber der Kunde muss jetzt keinen Connector, eine Connector-Fee abgeben bei uns. Das ist einfach aufgrund unserem Werden. Michael, ich klopfe hier auf Holz. Deine Arbeit. Nee, das ist einfach das Thema, was uns da prägt und was uns da auch, denke ich, von vielen am Markt unterscheidet.
Mhm. Also es ist natürlich, einmal muss ich dich jetzt loben für den smoothen Übergang ins Thema Communities, weil als ob du es erspürt hättest, wäre das jetzt das nächste Thema auf meinem Zettel gewesen. Natürlich als nicht unbedingt Frau vom Fach, was ist eine Connector-Fee?
Also beispielsweise nehmen wir jetzt ein System wie ein Verkehrsleitrechner. So ein Verkehrsleitrechner an eine Plattform anzubinden, ist natürlich an technische Anforderungen und ich nenne es mal an eine Entwicklung eines Connectors geknüpft. Man könnte natürlich sagen, in einem Projekt, in dem man das entwickelt hat, das kann jetzt nicht jeder anbieten und wir bringen das mit, aber wenn ich jetzt die ODSP mir buche und dann aber das Feature Verkehrsleitrechner-Anbindung mit dem und dem spezifizierten System machen möchte, muss ich jetzt, nehmen wir mal einen imaginären Wert, 300 Euro im Monat zahlen, weil wir jetzt quasi diesen Verkehrsleitrechner für einen erweiterten Service anbinden können. Wir sagen, der Verkehrsleitrechner ist entwickelt worden mit Fördersummen, Public Money, dann sagen wir, dann kannst du den auch nutzen. Das Einzige, was halt natürlich kommt, ist lokal gibt es natürlich immer wieder Gegebenheiten, dann muss man mit dem Hersteller aufsprechen. Das sind dann Dienstleistungsumfänge, die wir abschätzen. Die müssen natürlich bezahlt werden, aber dann der Betrieb dieses Connectors und, sage ich mal, die Realisierung des Anwendungsfalls, die dann darauf basiert, das werden wir nicht irgendwie in ein Lizenzmodell überführen, sondern das bringen wir einfach mit.
Wir fahren da kein klassisches Open Core Geschäftsmodell, dass wir sagen, okay, die Plattform ist jetzt Open Source, aber wenn man sie mit etwas verbinden will, dann muss man die Konnektoren lizenzieren. Wenn man was darstellen will, dann muss man Dashboards lizenzieren. Das ist, habe ich immer schon so gesagt, das ist so ein bisschen der Vergleich mit das Auto, das stelle ich kostenlos zur Verfügung, aber wer jetzt einsteigen will, der muss dann Geld bezahlen und das machen wir natürlich nicht und da sind wir, glaube ich, in den letzten 5 Jahren auch mit diesem Wertversprechen Open Source und transparent Open Source, das haben wir mit unserer Marke Hypertegrity verbunden und ich glaube, so ist auch die Wahrnehmung im Markt.
Jetzt sind wir, also wir kriegen ab und zu so Feedback aus der Schnitzchen-Community, dass wir nicht kritisch genug sind. Deswegen kommt jetzt mal der kritische Freund. Ihr habt jetzt eine tolle Anwender-Community. Jetzt gehört aber zu einer funktionierenden Open-Source-Community natürlich auch, dass viele contributen. Contributet denn jemand außer Hypertegrity zu eurem Produkt? Gibt es auch sowas wie eine Developer-Community?
Naja, wir haben ja sehr viele verwandte Projekte, Schwesterprojekte. Da muss ich vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen, muss sagen, dass vieles, was wir dort machen, ist ja im Innovationsprojekt Future Hub am Tegel entstanden, also im ehemaligen Tegeler Flughafen unter der Leitung von Stefan Höfgen.
Grüße gehen raus, zwei.
Grüße gehen an.
So oft kann ich den gar nicht verlinken.
Das Innovationsprojekt, wo aktuell alle Datenplattformen oder die allermeisten relevanten Datenplattformen in Deutschland drauf basieren, ist genau der Future Hub. Und das ist gemeinsam mit uns in den letzten 4 Jahren entstanden. Und diese Schwesterprojekte wie der Future Hub und auch andere in Deutschland, die entwickeln Dinge weiter, die wir dann auch wieder mit in unsere Plattform reinnehmen. Und das ist eine Art des, naja, indirekten Contributions, die pushen das nicht bei uns rein, sondern wir nehmen dann die guten Dinge in dieser Best-of-Breed-Vorgehensweise und integrieren die in unsere Plattform.
Also im Endeffekt, da vielleicht auch noch mal ergänzen, ist es vielleicht jetzt nicht eine direkte Contribution, sondern eher so auch auf der Ebene der Anwendungsfälle ein Stück weit eine Contribution oder die Themen, die andere bauen, sage ich mal, auch in ihren Projekten mit der Plattform, die wir dann aber auch wieder nutzen kann und dann auch, wenn sie gut sind, vielleicht im nächsten, sage ich mal, Release in das Standard, sage ich mal, in den Standard-Stack mit aufnimmt.
Aber das Spannende ist da, dass die Technologie, die Architektur, die Modularität der Architektur das total unterstützt, dieses Vorgehen der dezentralen Weiterentwicklung. Weil das alles hundertprozentig zu koordinieren bei 80 Modellprojekten Smart Cities, das ist so gut wie unmöglich. Und das aber durch eine modulare Architektur, verschiedene Schwesterprojekte, die gemeinsam daran arbeiten und das dann wieder zusammenzuführen, das ist eine der Vorgehensweisen, die wir als sehr, sehr sinnvoll identifiziert haben.
Mhm. Vielleicht anknüpfend an die Frage, wie würdet ihr denn eine ideale Rolle in der Kommune beschreiben? Also Open Source ist ja eine große Idee dahinter, ist ja, dass es eben diese Community gibt, die auch Anforderungen formuliert, auf die man dann reagiert oder die sie auch selber beitragen können. Jetzt haben wir eher aus der Praxis das Gefühl, dass Kommunen damit an vielen Stellen überfordert sind. Es gibt sicherlich Ausnahmefälle, aber das ist einfach im Kompetenzaufbau und im, man kann wahrscheinlich auch sagen, Fachkräftemangel in dem Bereich, einfach nicht so viele Ressourcen in den Kommunen vorliegen, wo man auch keinen Vorwurf draus machen kann. Aber wenn es jetzt eine ideale Welt geben würde, was würdet ihr denn sagen, was so eine Kommune mit so einer UDP eigentlich selber können sollte oder machen können sollte?
Ich will vielleicht an der Stelle nochmal einen Schritt zurückgehen. Ich würde sagen, auch in diesem Kontext UDSP, Zusammenarbeit mit Hypercharity, also ist schon mal die perfekte Rolle einer Kommune, dass sie die Projektideen spendet. Ne, also was heißt Projektideen oder dass sie uns...
Sorry, du hast jetzt schon zweimal UDSP gesagt.
Ja, Urban Data Space Plattform.
Ah.
Wir reden über Datenräume.
Sehr schön.
Nein, also wir nennen den Best of Breed Stack, den wir vorantreiben, Urban Data Space Plattform. Und also da in dem Kontext ist vor allem das Thema Projektidee und daraus entstehenden Features. Das ist ja, ich würde fast sagen, wie so ein städtischer Product Owner in der Entwicklung, ist eine sehr wichtige Rolle, die wir sehen. Und ja, in Sachen Anwendung, ja, da gibt es halt einfach verschiedene, ich nenne es jetzt mal Kompetenzlevel auf der Ebene. Also wir haben wirklich auch größere Städte, die bauen dann 250 Apache Superset-Anwendungen damit. Und da gibt es dann Leute, die treiben das richtig voran. Da gucken dann auch unsere Entwickler manchmal uns groß an und sagen, was geht da ab? Ne? Und dann gibt es halt auch welche, wo wir sagen, natürlich helfen wir denen auch, aber einfach gerade im ländlicheren Raum, wo dann halt viel mehr dieser Betreuungsaufwand auch durch uns und auch dann aber auch mehr die Standardisierung, die wir mitbringen, dort wirken. Also es sind halt für ganz verschiedene Typen und ich glaube, diese Blaupause durch die Diversität oder diese also verschiedenen Gegebenheiten, kann man jetzt sagen, das ist die perfekte Rolle für jede Kommune. Du vielleicht nochmal aus der technischen Brille.
Wichtig ist, dass wir die Kommunen mit Low-Code-Tools unterstützen, selber Dinge machen zu können. Dabei bedeutet selber aber nicht unbedingt, dass das jetzt der Amtsleiter machen muss, sondern das kann auch bedeuten, dass sie lokale Dienstleister einsetzen, dass sie mit ihren kommunalen Rechenzentren, dass sie mit ihren Stadtwerken arbeiten, die dann diese Integrationsarbeiten übernehmen. Wir machen das auch sehr gerne, wir bauen gerne Dashboards, wir integrieren gerne, aber für uns war es immer wichtig, diese Möglichkeiten auch bei den Städten zu haben, weil Open Source, das große Ziel dahinter ist, dass wir in Deutschland, in Europa digital souveräner werden. Und das funktioniert nur in der Kombination, wenn man auch als Kommune selber in der Lage ist, unabhängig von dem einen Monopoldienstleister, der es sonst wäre, selber Integration machen zu können, selber Dashboard machen zu können. Weil nur dann funktioniert auch ein vernünftiger Service-Gedanke. Ja, und damit sind wir sehr erfolgreich. Also wir bekommen regelmäßig auch Feedback, auch von den Amtsleitern, die dann sagen, Mensch, ich wollte mal anrufen, wollte sagen, das ist so eine schöne Geschichte, hier werde ich keine Grüße, hier werde ich anonyme Grüße raus. Die Geschichte war, dass
Grüße gehen raus an alle Amtsleiter, die selbst hier No-Code-Flows umsetzen.
Ja, rief er mich an und sagt, Mensch, Michael, ich habe eine schlechte Nachricht und eine gute Nachricht. Was, welche willst du zuerst hören? Ja, einfach gerne die schlechte. Ja, ich habe Ärger mit meiner Frau bekommen. Oh, ja. Und was ist jetzt die gute Nachricht? Ja, ich habe es geschafft. Letzte Woche haben wir LoRaWAN-Sensoren bekommen. Ich habe die selber integriert. Ich habe selber das Dashboard aufgebaut. Und die Sensorwerte landen jetzt hier in dem von mir selbst gebauten Dashboard. Und ich sage, was hat das jetzt mit einem mit dem anderen zu tun? Ja, ich habe mich da abends noch in diese Thematik mit dem Node-RED und dem Grafana noch reingefuchst. Und die Quintessenz davon ist ja, dass man dadurch, dass wir da Low-Code-Tools und auch bekannte Low-Code-Tools verwenden, dass man sich also wirklich bei YouTube informieren kann, wie integriere ich jetzt einen LoRaWAN-Sensor mit der Plattformtechnologie, dass man dann in der Lage ist, das wirklich alleine tun zu können.
Ich merke schon, die Anni ist ganz heiß.
Ich bin total begeistert davon, wie dieser Funke übergesprungen ist auf diesen Amtsleiter, dass er dann auch, ich stelle mir so vor, so entweder in seinem Kellerbüro oder so im Dachgeschoss und er schwitzt wahrscheinlich mega, es ist alles egal, er codet da einfach vor sich hin. Cool.
Vergisst Raum und Zeit.
Ja, vergisst Raum und Zeit. Da kommst du in den Flow. Ist doch mega cool.
Ja, ich sehe dich schon was für deinen Garten machen. Grüße gehen auch raus an Marius, der seinen Hühnerstall mit LoRaWAN und Datenplattformen automatisiert hat. Ich sehe das in deinem Garten, Anni.
Ja, okay, gut. Ich werde mich dann mal in Verbindung setzen mit verschiedenen Podcast-Gästen.
Ja, cool. Jetzt seid ihr ja gerade auch im Offsite. Da gibt's ja dann bestimmt viele neue Ideen für die Zukunft. Könnt ihr uns unserer Schnittchen-Community mal so ein Sneak-Preview geben, was so von euch zu erwarten ist in den nächsten Monaten?
Also für uns ist das Thema Frontend ein wichtiges Thema, vor allen Dingen eine zentrale Übersicht oder eine zentrale Landingpage, da es uns immer noch passiert, und das ist so ein bisschen die Krux bei der modernen Softwarearchitektur, dass man verschiedene unabhängige Komponenten hat, die lose miteinander verbunden sind, somit austauschbar sind. Man hat aber somit auch nicht das eine Gesicht der Plattform. Und wir arbeiten dort an einer zentralen Landingpage, um dieses Gefühl des Plattform, das ist ein Produkt, hinzubekommen. Des Weiteren sind wir dabei, das Thema High Performance anzugehen, denn wir sehen, dass gerade in den Bereichen der Mobilität Anforderungen an die Geschwindigkeit der Technologie da sind, die wir mit den Standardkomponenten, und sei es jetzt aus der Fiber-Welt, sei es aus der OGC-Welt mit dem Frost-Server, mit den Stelio oder Orion Context Brokern so nicht werden realisieren können. Und da sind wir an dem High-Performance-Stack mit dran.
Da triffst du bei mir einen Nerv. Quantum Computing goes UDSP. Ich gehe den Leuten bei uns schon auf die Nerven damit.
Kann ich nur bestätigen, dass mit auf die Nerven gehen.
Wie gesagt, wir lassen die Kollegen gerade parallel hacken. Vielleicht haben wir heute Abend schon einen Release. Ne?
Also, ja, cool.
Cool, aber so.
Wenn da jetzt in Hessen im Wald noch ein Quantencomputer steht, dann.
Ja, mit dem Quantencomputer, das ist ja, ich sage ja, man nimmt da besser die Finger zum Zählen. Die sind ein bisschen gelenkiger als die Zehen.
Der war flach. Der war sehr flach.
Ja.
Genau, meine letzte Frage ist, ich habe eine Standardletzte Frage, und zwar ist die immer, was ist Smart City für euch? Aber weil ihr ja so open-minded seid, frage ich euch jetzt mal, was ist eine Smart Region für euch?
Genau, aber eine smarte Region macht eigentlich das, was wir mit dem Thema Mandantenfähigkeit, mit dem Thema Datenräume adressieren. Sie sammeln je nach Größe der Region zentral oder dezentral die Daten ein, standardisieren die Daten und arbeiten dann so ähnlich, wie es die Open Data Systeme vorsehen, mit Harvestings. Das heißt, wir sammeln nah an den Quellen, in den Städten sammeln wir Informationen, sammeln Daten ein, aggregieren die und geben die dann auf die nächsthöheren Ebenen weiter. Und ich glaube, das ist ein sehr etabliertes Vorgehen aus dem Open Data Bereich, und das ist sicherlich auch das richtige Vorgehen, um von der Smart City in die smarte Region zu denken.
Michael, das war jetzt sehr technisch, ne? So ein Stück weit so Richtung Open Data, ne?
Gibt es denn da noch was anderes als eine mandantenfähige Datenplattform in so einer Smart Region?
Nur das, nein. Ich bin vielleicht auch aus meiner Rolle auf einer anderen technologischen Ebene da unterwegs, aber ich würde sagen, eine Smart Region, eine Smart Region zeichnet sich aus meiner Sicht daraus aus, wenn man Digitalisierung, ob es jetzt eine Datenplattform oder dann auch Anwendungsfälle sind, so einsetzt, einfach auch zum Wohle, sag ich mal, der nachhaltigen Entwicklung der Region, zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger bei Entscheidungen ganz einfach, und dadurch auch natürlich an verschiedenen Ebenen die Servicequalität zu erhöhen, Informationen gerecht zu verarbeiten und dann auch zur Verfügung zu stellen. Ich sehe das eher, dass es auf dieser Ebene für mich die Definition von einer smarten Region ist.
Mhm. Ich glaube, in der nächsten Folge mit euch sprechen wir über die gerechte Verarbeitung von Daten. Das fand ich gerade ein gutes Stichwort.
Ja, schön. Dann letzte Frage von mir. Unser Podcast heißt ja Kurz und Würzig, in Anlehnung daran, dass es bei kommunalen Veranstaltungen sehr gerne Schnitschen gibt im Sinne von belegte Brötchen oder Brot. Deswegen auch an euch die Frage, die alle trifft, die nicht in Präsenz da sind. Was ist denn euer Lieblingsschnitschen, ja, das ihr gerne isst?
Ist auch fast schon wieder eine philosophische Frage.
Ja, gab auch schon philosophische Antworten darauf.
Also, wir haben natürlich diese Frage schon mal bei euch gehört und ein bisschen auch darüber nachgedacht und haben gesagt, naja, auf Konferenzen, da ziehen uns eigentlich weniger die Schnittchen an, sondern die Cookies, weil wir im Sinne der Datensparsamkeit, der IT-Sicherheit in der Plattform, da ja auf Cookie-Diät sind, da hauen wir dann und schlagen bei der Konferenz dann her, du.
Geil, wir müssen uns das anders überlegen. Die Leute kommen jetzt schon vorbereitet. Mit Wortwitz ist schon neues Level auf jeden Fall.
Muss man dir schon lassen, Michael, das schon.
Ja, und dann, den haben wir auch selbst gemacht. Den haben wir nicht aus ChatGPT gezaubert. Selbst gebacken.
Ja, sehr schön. Vielen Dank, Nikolai. Vielen Dank, Michael, für das sehr kurzweilige Gespräch und die Podcast-Aufnahme. Und ja, dir auch vielen lieben Dank, Anni. Wie immer sehr sympathisch.
Danke.
Ja, auch dann schön an euch, dass wir da sein durften. Aus dem Wald heraus senden. Ich hoffe, das hat mit Starlink funktioniert. sehr viel.
Ja, passt.
Euch. Hat viel Spaß gemacht. Gerne wieder.
Schön, dann liebe Schnittchen-Community, auch vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.
Tschüss.